Domradio, das Thema.
Pilgern ist in. Das Wallfahren gehört zum richtigen Katholischsein irgendwie dazu. Denn der Christ soll, im wahrsten Sinne des Wortes, in Bewegung bleiben. Das war nicht immer selbstverständlich in der Kirche, aber doch schon ganz von Beginn des Christentums an eine Art Tugend. Wir blicken in den nächsten 2 Stunden auf die Faszination Pilgern und sprechen darüber, was da eigentlich innerlich passiert, wenn man sich so auf den Weg macht. Denn das Pilgern ist immer eine intensive Erfahrung. Mein Name ist Martin Korden, schön, dass Sie dabei sind.
Ein Pilger bin ich auf Erden, jeden Tag neu aufgebrochen, um ein Stück Leben anzunehmen und zu gestalten. Ein Pilger, der sich selbst als Aufgabe mitbekommen hat. Ein Suchender, der sich geführt weiß von einer unsichtbaren Hand. Ein Mensch, der vieles zurücklassen muss, um im Heute zu leben. Ein Pilger, dem bewusst ist, dass er noch einen langen Weg vor sich hat. Aber auch ein Pilger, der weiß, dass sein Weg nicht sinnlos ist, wenn du, Herr, mitgehst.
Das war ein Pilgergebet aus dem Buch »Mein Weg in deinen Händen« von Franz Ferstl. Dieses Buch wird uns etwas durch die Sendung begleiten. Domradio, das Thema, beschäftigt sich heute mit der Faszination Pilgern. Pilger und Wallfahrten gehören zum Christlichen dazu, aber es ist nichts typisch Christliches, denn das Pilgern kommt auch in anderen Religionen vor. Es scheint also zur Gottessuche und zur Praxis eines gläubigen Menschen irgendwie dazuzugehören. Im Islam ist es sogar eine Pflicht. Aber wie genau ist das nun mit dem Pilgern im Christlichen? Verena Tröster ist nun bei mir im Studio. Sie hat schon einige Erfahrungen im Pilgern sammeln können. Du hast dir das mal näher angeschaut und wir wollen gleich zu Beginn mal klären, woher kommt denn eigentlich die Tradition des Pilgerns im Christentum?
Vielleicht gucken wir zuallererst einfach mal in die Bibel, um zu sehen, was zum Thema Pilgern da denn geschrieben steht. Bei Genesis im Alten Testament, da bin ich zum Beispiel fündig geworden, da steht, jeder ist vom ersten Augenblick seines Daseins an gerufen, einen Weg zu gehen. Abraham wird von Gott angerufen, zieh weg aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dieses Unterwegssein spielt auch im Neuen Testament immer mal wieder eine Rolle. Jesus wird ja zum Beispiel am Ende einer langen Reise geboren. Die 3 Könige kommen aus dem Orient. Jesus lebt und wirkt als Wanderprediger und als Auferstandener. Ist er mit seinen Jüngern auch auf dem Weg? Und so scheint es irgendwie ganz natürlich zu sein, dass die Kirche als der neue Weg bezeichnet wird und die Christen sich auf den Weg der Nachfolge Jesu begeben. Und bei diesem auf dem Weg sein ist das Ziel bei uns ja immer Gott. Jesus spricht zum Beispiel auch von sich selbst als Weg. Er sagt zum Beispiel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Also Gott ruft die Menschen auf den Weg. Das auf dem Weg sein scheint also zur Suche nach Gott dazuzugehören. Aber wie sind die Christen denn dann konkret gepilgert?
Ja, das Christentum ist in den Jahrhunderten ganz unterschiedlich damit umgegangen mit dem Thema Pilgern. Also ganz früher war es zum Beispiel so, dass ein Pilger, wenn er an seinem Ziel angekommen ist, gar nicht wieder nach Hause zurückging, sondern bis zu seinem Tod dann an diesem Ort blieb. Menschen waren ja immer schon unterwegs, zum Beispiel zu Kultstätten. Ephesus zum Beispiel war ganz lange ein ganz, ganz wichtiger christlicher Wallfahrtsort. Jerusalem hatte natürlich eine ganz besondere Bedeutung für christliche Pilger. Und bis heute werden die alttestamentlichen Wallfahrtspsalmen ja bei Pilgerreisen immer noch gebetet. Dass man damit begann, Orte aus dem Leben Jesu zu besuchen. Das war dann so im 4. Jahrhundert. Und an diesen Plätzen, die natürlich voll sind mit Erinnerungen für uns, da fühlte man sich Gott dann, das tut man auch heute noch, besonders nahe und hat dann da gebetet. Man begann dann später auch damit, die Gräber der Apostel und der Märtyrer zu verehren. Also das heißt, Rom wurde zum Beispiel durch die Gräber der Apostel Petrus und Paulus zum Ziel ganz vieler Pilger und entwickelte sich dann allmählich auch zu sowas wie dem Hauptwallfahrtsort des christlichen Abendlandes.
Also zunächst war das Heilige Land Hauptziel der Pilger, später dann Rom. Ja, es wurden nicht mehr nur die Orte Jesu aufgesucht, sondern auch die Gräber seiner Nachfolger. Um sich Gott nahe zu fühlen, hast du gesagt, aber es war nicht selten auch die Erwartung von einer Heilung oder eines Wunders dabei. Aber es gab dann auch die Zeiten, in denen ein Wunderglaube beim Volk plötzlich unbeliebter wurde, oder?
Ja, genau. Das war natürlich dann nochmal ein ziemlich großer Einschnitt. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich diese Einstellung dann nochmal verändert und das Pilgern wurde auch wieder wichtiger. Also dieser Grundgedanke, dass man, um was Neues erreichen zu können im eigenen Leben, um voranzukommen, dass man dafür aufbrechen muss. Also im wahrsten Sinne des Wortes, man bricht das Alltägliche auf, das Gewohnte, natürlich auch das Sichere und dann kommt was, das ist neu und unbekannt. Und wer sich aber traut, zu so einer längeren Wallfahrt oder einer Pilgerreise aufzubrechen, der muss natürlich gleichzeitig ein großes Vertrauen mitbringen. Vertrauen in Gott, Vertrauen in die Menschen, die einen zum Beispiel auch beherbergen.
Also zusammengefasst, es geht beim christlichen Pilgern um den Aufbruch, um Vertrauen, um das sich auf den Weg machen. Ja, und das ist eine Einladung, aber wozu genau eigentlich? Man sagt, das Pilgern ist immer eine intensive Erfahrung, die sich vor allem im Innern abspielt. Und was da genau passiert, dazu hören wir hier gleich mehr von einem Benediktiner, der seit vielen Jahren Pilger auf ihrem Weg zum Grab des Apostels Matthias nach Trier begleitet. Das Pilgern gehört zum christlichen Leben dazu, sozusagen als wichtige spirituelle Übung. Wer pilgert, beziehungsweise wer eine Wallfahrt macht, der macht wortwörtlich gesehen zunächst mal nichts anderes, als sich in eine bestimmte Richtung vorwärts zu bewegen. Doch was ist daran eigentlich das Besondere? Eine beliebte Wallfahrt in Deutschland führt zum Grab des Apostels Matthias nach Trier. Dort ist der Benediktinerbruder Hubert Wachendorf für die Betreuung der Pilger zuständig. Und der sagt:
Es gibt immer wieder Leute, die davon erzählen, dass sie unterwegs gemerkt haben, dass das nicht um einen Wanderweg geht, den man sich vornimmt, sondern dass da im Inneren etwas passiert.
Im Inneren passiert etwas. Es bricht etwas auf, so erzählt Bruder Hubert Wachendorf, erstmal noch geheimnisvoll, von dem, was sich auf einer Pilgerfahrt tut. Es gehe zwar nicht um einen Wanderweg, doch die körperliche Anstrengung, die damit verbunden ist, gehört wesentlich dazu, damit sich im Innern etwas tut.
Das ist tatsächlich irgendwie eine geheimnisvolle Sache. Die Wallfahrt macht müde und munter. Es bricht etwas auf, was unter anderen Bedingungen gar nicht zum Tragen käme. Oder die Gespräche. Viele Pilger erzählen, dass sie sich noch nie so haben öffnen können im Gespräch wie auf der Wallfahrt. Nicht, weil sie das vorhatten, sondern weil sich das unterwegs ergeben hat.
Ein Grund dafür liegt tatsächlich in der physischen Anstrengung. Erfahrene Pilger legen auf einer Wallfahrt 40 Kilometer pro Tag zurück. Man kommt an seine körperliche Grenze. Und die Erschöpfung macht sozusagen die Tür auf zum inneren Wahrnehmen. Persönliche Themen, die wie zugedeckt schienen, kommen plötzlich wieder durch. Das Erspüren einer Nähe Gottes wird möglich. Dinge, die von außen kommen, werden anders wahrgenommen, finden sozusagen den direkten Weg in die Seele.
Also wer auf so einem Weg ein Bibelwort hört, hört das anders, als wenn er gemütlich, sage ich jetzt mal, in der Kirche sitzt. Er ist in einer ganz anderen inneren Präsenz da. Also ich könnte dieselben Gedanken in einem Buch lesen, aber die kämen ganz anders bei mir an oder würden vielleicht gar nicht bei mir ankommen. Das ist schon eine spirituelle Erfahrung. Und wenn das dann mit Gebet verbunden bleibt, dann tut sich da etwas, was auch ein Neupilger dann irgendwann spürt.
Eine Erfahrung, die sich so mancher vor seiner ersten Wallfahrt wohl gar nicht vorstellen kann. Vor allem, wie wichtig in diesem Zusammenhang auch das Gebet ist. Und jetzt wird es noch steiler. Hilfreich ist dabei oft ein ganz bestimmtes Gebet, nämlich der Rosenkranz.
Der Rosenkranz ist ein Schrittmacher. Also das muss man aber erlebt haben. Sonst hält man das für eine mehr oder weniger doch langweilende Sache.
Es werden schließlich immer und immer wieder die gleichen Gebete gesprochen. Und es gibt den vorgegebenen Wechsel im Sprechen. Doch gerade das, sagt Bruder Hubert, schafft einerseits Freiraum und andererseits Stütze. Der Rosenkranz wirkt meditativ und geht in den Atemrhythmus über. Und auch hier bestätigt die Erfahrung der Pilger, die Gedanken wandern scheinbar wie von selbst an die richtigen Stellen und machen offen für die Begegnung mit Gott.
Damit ich Gott nicht ganz vergesse, gehe ich gerne pilgern. Und dann fühle ich wieder seine Nähe und es macht mich total glücklich, wenn ich das geschafft habe und meine Rosenkränze gebetet habe mit meinen Mitläufern. Und das gibt mir ganz viel innere Ruhe.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Gebet im Laufen gesprochen einen unheimlich auch beruhigenden, meditativen Charakter hat. Und man seinen Gedanken freien Lauf lassen kann beim Beten und das durchaus auch etwas Schönes, Beruhigendes haben kann.
Hört man diese Worte von Rhythmus und Bewegung, könnte man meinen, hier hat sich die bekannte Redewendung bewahrheitet. Der Weg ist das Ziel. Doch davon hält Pilgerbruder Hubert gar nichts.
Das ist eigentlich eine völlig merkwürdige Formulierung, weil niemand macht einen Weg, wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll. Das Ziel ist schon in einem drin. Vor allen Dingen, wenn man die Wallfahrt schon mal gemacht hat, dann weiß man, hier werde ich ankommen, ich werde das wieder schaffen, die anderen tragen mich und so weiter. Das allein ist schon eine Sache, die sehr anrührt als etwas ganz Wesentliches, dieses Ankommen und Dasein dürfen.
Meist ist das ein besonderer Ort, der bewusst ausgewählt wird. In Trier das Grab eines Apostels, ein Zeuge Jesu, wie ja auch in Santiago de Compostela, dem Ziel des Jakobsweges. Ganz am Anfang war vor allem das Heilige Land und die Wirkungsstätten Jesu das Ziel von Wallfahrten. Es geht letztlich also immer um Orte, die in irgendeiner Form für die Begegnung und Erfahrung mit Gott stehen. Eine Gotteserfahrung ist daher aus christlicher Sicht immer das erste Ziel des Pilgerns. Darum sagt Bruder Hubert Wachendorf:
Das Pilgern fängt da an, wo jemand sagt, ich nehme dieses Wegstück als ein Bild für meinen Weg mit Gott, meinen gesamten Lebensweg. Und das wird mir jetzt deutlich und das spreche ich auch an. Und damit wird ein Weg zur Wallfahrt.
Wenn ein Weg zur Wallfahrt wird, ein Beitrag war das von Matthias Friebe. Gleich spreche ich hier mit einem erfahrenen Pilger, der ein Buch geschrieben hat, in dem er für die ganz speziellen Situationen des Pilgerns passende Gebete zusammengestellt hat. Er erklärt auch, warum das Gebet in den verschiedenen Phasen, die sich beim Pilgern zeigen, so wertvoll ist.
Gelobt seist du, Herr, der den Blumen die Farben schenkt, den Blüten den Duft, der Weite die Unendlichkeit, der Schönheit die Fülle, dem Vertrauen die Gelassenheit, der Gottesferne die Sehnsucht, der Erde die Vergänglichkeit und dem Himmel seine Gegenwart. Gelobt seist du, Herr.
Das waren Zeilen aus dem Buch Pilgergebete, mein Weg in deinen Händen, daraus haben wir eben schon einmal gehört. Geschrieben hat dieses Pilgerbuch Franz Ferstl. Er stammt aus Österreich, ist ständiger Diakon und ein wahrer Experte, was das Pilgern betrifft. Er ist mittlerweile 69 Jahre alt und hat den Jakobsweg schon von Wien aus bis nach Santiago de Compostela durchpilgert. Und er begleitet auch Pilgergruppen. Guten Tag, Herr Diakon.
Grüß Gott. Herzlichen Gruß aus Österreich.
Ihr Gebetbuch will ein Begleiter sein für alle Erlebnisse, die sich da beim Pilgern zeigen können. An welche Erlebnisse haben Sie da besonders gedacht?
Ja, ich denke vor allem an den Tagesbeginn, wo der Mensch eben neue Kraft bekommen hat. Ist es dem Menschen einfach danach, auch Gott Danke zu sagen dafür. Und das ist ein erster Anlass für mich, immer wieder eben auch diese Gedanken zur Hand zu nehmen. Ein zweites wäre dann eben die Rast dazwischen, dann auch eben hier innezuhalten und ja, einfach dankbar auf die Schöpfung schauen, alles was geschenkt wurde. Dritter Anlass wäre, wenn ich bei einer Kirche oder Kapelle oder einem Wegkreuz vorbeikomme, dass auch hier eben ich erinnert werde, dass hier eben nicht mein Leben allein auf mich gebaut ist, sondern dass hier viele Menschen vorher diese Kirche, diese Kapelle, dieses Wegkreuz in einem besonderen Anlass eben aufgestellt haben, um mich erinnern, dass ich Gott dankbar sein kann. Und das Letzte wäre dann noch der Tagesrückblick. Und da kann auch dieses Büchlein eine kleine Hilfe sein.
Das sind ja alles Gebete, die eigentlich eine Frucht sind aus Ihren eigenen Pilgererfahrungen.
Ja.
Was ist denn Ihre eindrücklichste Erfahrung beim Pilgern gewesen?
Ja, es war eine Gemeinschaftserfahrung. Wir sind da mit einem Priester unterwegs gewesen und in ein Dorf gekommen, ein sehr verlassenes Dorf. Und wir wussten noch nicht, wo wir nachtnächtigen sollen. Und hier haben wir dann eben den Messner gefunden in dem Dorf und der hat gesagt, oh, wir haben schon lange keine Messe gehabt und haben dann die Glocken geläutet und es sind doch sehr viele Leute gekommen, die also mit uns dann die Messe gefeiert haben. Wir haben so schön gesungen und das hat den Menschen sehr große Freude bereitet. Und nachher fragt uns eine Frau, und habt ihr schon ein Quartier? Und sie sagt, wir sagen nein und sie sagt, oh, ihr kommt wie vom Himmel geschickt. Ich habe für meine Gäste schon das Haus bereit gemacht und ihr könnt einfach bei uns schlafen. Und kostenlos konnten wir eben in diesem Dorf dann nach diesem Gottesdienst uns bestens erholen und uns für den nächsten Tag weiter vorbereiten.
Ja, also eine intensive Erfahrung, das hört man immer wieder, ist das Pilgern. Und auch wer pilgert, bleibt nie allein.
Ja.
Das sind solche Erfahrungen. Und man sagt, der Mensch tritt beim Pilgern in die Tiefe seines Innerns und ist dann auch offener für die Begegnung mit Gott. Wie spürt man das eigentlich? Beziehungsweise wie reagiert man da als Pilger, wenn sich da so etwas auftut?
Ja, man ist erstaunt in erster Linie, dass sowas geschenkt wird, dass man Zeit dafür hat, dass man nicht durch den Beruf oder Familie abgelenkt wird oder durch andere Dinge abgelenkt wird, dass man den Gedanken nachgehen kann, dass man eben wirklich dankbar Gott sein kann für alles, was er uns schenkt, am Weg schenkt, was er uns an Begegnungen schenkt. Zum Beispiel, wenn Menschen in den Feldern oder in den Gärten nebenarbeiten, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt, dass man mit dem Mitpilger ein Stück des Weges gemeinsam geht. Das sind alles so ganz tolle Erfahrungen, die uns wirklich weiterhelfen. Wie gesagt, wie ich geschrieben habe, Pilger bleiben nicht lange allein, auch wenn sie allein aufbrechen, ja, um sich selbst zu finden. Gott kann so zu seinem Herzen sprechen und er kann das mit den anderen teilen. Das ist das Schöne.
Eine Erfahrung, die man selbst einmal machen muss, sonst kann man sich das wahrscheinlich
genau,
schlecht
also
vorstellen.
Genau, man muss selber aufbrechen, man muss selber diesen Weg gehen, man muss sich ein Ziel setzen, es darf nicht zu viel sein und unterwegs eben offen sein für alles, was geschenkt wird.
Das haben wir auch eben schon gehört, man hört oft, der Weg ist das Ziel, aber eigentlich für das christliche Pilgern gilt das nicht. Man muss sich ein Ziel setzen, sagen Sie, und genau. Ihre Kapitel im Buch haben Überschriften für diese verschiedenen Pilgerabschnitte, genau. Aufbruch, unterwegs, Lobpreis der Schöpfung und schließlich die Ankunft. Was würden Sie sagen, welcher Pilgerabschnitt ist denn der wichtigste?
Schon einmal der Aufbruch, glaube ich, dass man hier wirklich sich Zeit nimmt, dass man sich wirklich auch vorbereitet, ein kürzeres Stück einmal geht, einmal sich einübt in das Ganze, dass man eben hier wirklich Schritte setzt und nicht nur sagt, ich müsste einmal gehen oder ich könnte einmal gehen, sondern diesen Aufbruch auch wirklich konkret macht. Ich gehe jetzt auch wieder ein Stück mit einem anderen Pilger gemeinsam. Wir wollen von Rom nach Assisi miteinander gehen. Das wird eine Woche ungefähr dauern. Also man muss sich wirklich Ziele setzen und Freunde finden, die mit uns gehen. Das ist das große Geschenk, wenn man miteinander geht, wenn man konkret Freunde am Weg nicht nur trifft, sondern auch schon gemeinsam aufbricht.
Ja. Eine Abschlussfrage noch. Was würden Sie denn jemandem mit auf den Weg geben, der sich jetzt zum Pilgern aufmacht, außer Ihrem Gebetbuch?
Ja, ich würde sagen, Pilgern ist ein Beten mit den Füßen oder mit den Füßen beten. Das ist, glaube ich, der Unterschied auch zum Wandern, dass man hier wirklich das Gebet hochkommen lässt, dass die Füße hier eingebunden werden. Das Zweite, dass ich wirklich auf ein selbstgestecktes Ziel zugehe, dass ich eben wirklich aufbreche. Und das Dritte, dass ich miteinander gehe, dass ich Freunde finde. Und so ist mein Bücherl, hat das Anliegen auch bei Pfarrwallfahrten, wo immer Menschen gemeinsam aufbrechen, dass man miteinander beten kann, dass man antworten kann, dass einer etwas vorgibt und die Menschen einstimmen können oder ein Lied, dass also hier miteinander meditiert wird, dass man das im Herzen erklingen lässt, dass man Raum schafft in sich selber, damit der Mensch wirklich diese Antwort aus innersten Herzen herausgeben kann. Diesen Erfolg auch ein Ziel zu erreichen und dankbar zurückzuschauen, auch wenn der Weg nicht leicht war.
Das sagt Franz Ferstl. Er ist ein echter Pilger-Experte und hat dazu ein Gebetbuch herausgegeben, als kleiner Begleiter sozusagen für die Westentasche mit passenden Gebeten für jede Pilgersituation. Das Buch ist erschienen im Tyrolia Verlag und ist für 9,95 Euro erhältlich. Herr Diakon Ferstl, vielen Dank für die Information.
Ich danke und wünsche allen, die aufbrechen, ein gutes Unterwegssein, ein gutes Ankommen und Dankbarkeit, diesen Weg gegangen zu sein.
Vielen Dank. Domradio das Thema. Wir widmen uns der Faszination Pilgern. Wer ans Pilgern denkt, denkt da meist an den Jakobsweg. Seit dem 11. Jahrhundert gibt es diese Pilgerstraße. Gemeint sind damit vor allem die etwa 800 Kilometer quer durch Nordspanien bis nach Santiago de Compostela, wo das Grab des Apostels Jakobus das Ziel ist. Seit den 1970er Jahren ist dieser alte Pilgerweg wieder sehr beliebt. Schon im Mittelalter gab es da einen regelrechten Boom. Man ging damals natürlich nicht erst in Nordspanien los, sondern eigentlich überall in Europa. Wichtige Handelsrouten wurden dabei genutzt. Und manche Wege wurden erst durch die Pilger zu solch wichtigen Straßen. Auch hier vor den Toren Kölns. Da ist die sogenannte Heidenstraße. Die führt quer durch das Sauerland und wird heute wieder von Jakobswegpilgern genutzt. Erkennbar sind sie meist an der Muschel, dem uralten Symbol der Jakobspilger.
Mit Pilgermuschel haben wir eine Pilgerwanderung mit der Gemeinde gemacht. Und dann kamen uns Leute entgegen, die haben gesagt, ob wir von der Firma Shell wären, ob wir einen Betriebsausflug machten.
Annemarie Schmoranzer lächelt, als sie die Geschichte erzählt. Sie trägt ihre Jakobsmuschel an einem Band vor der Brust und steigt den alten Hohlweg hinauf.
Natürlich kommt sie nicht von der Firma Shell. Nein, sie ist Pilgerin. Auch auf ihrem Rucksack ist eine Jakobusmuschel aufgenäht. Schon im Mittelalter waren Pilger auf diesen alten Hohlwegen unterwegs. Belege dafür gibt es viele, erklärt Herbert Schmoranzer und deutet zum Wegesrand.
Beispielsweise hier die Jakobuskapelle, direkt am Wege. Dann in Winterberg gibt es eine Jakobuskirche. In Dünschede ist eine Muschel gefunden worden. In Attendorn ist sogar ein Pilgergrab gefunden worden. Auf diesem Skelett lag eine Muschel drauf. Das sind so die Hinweise.
Doch nur die wenigsten Menschen, erklärt das Ehepaar, wissen, dass es diese authentischen Pilgerwege hier im Sauerland gibt. Wege, die ursprünglich als Handelsrouten genutzt wurden.
Das war die damalige Infrastruktur. So wie wir heute eine Infrastruktur haben mit Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen, so gab es da auch schon Unterteilungen. Und dieser Fernweg, beispielsweise die Heidenstraße von Leipzig nach Köln, das könnte man bezeichnen als eine Autobahn.
Und diese mittelalterliche Autobahn nutzten eben auch die Pilger. Das Ehepaar Schmoranzer hat mittlerweile viele Hinweise dafür zusammengetragen und geforscht. Historische Karten des 17. und Urkatasterkarten des 19. Jahrhunderts wurden gewälzt. Das alles hat Spuren hinterlassen.
Und dann hatte ich den Jakobusbacillus. Der ist also gut ansteckend, aber nicht gefährlich. Und so bin ich dann hängen geblieben. Ich hatte einiges gesammelt und habe dann versucht, ob es nicht Interesse gibt, dass man das also mal publiziert, weil es in der Literatur nichts gab.
Das Ergebnis sind Pilgerbücher mit detailliertem Kartenmaterial. Und mehr noch, das Ehepaar hat sich stark gemacht für Wegmarkierungen. Heute entdecken Wanderer immer wieder die gelbe Muschel auf blauem Grund. Ein Zeichen dafür, dass man auf einem authentischen Pilgerweg unterwegs ist. Und überhaupt mausert sich die alte Heidenstraße zum Camino.
Es gibt inzwischen auch hier einige Gasthöfe und kleine Pensionen, die also einen Rabatt geben, wenn man einen Pilgerausweis vorlegt.
Und auch den haben Annemarie und Herbert Schmoranzer natürlich, denn sie waren auch schon auf dem echten Camino in Spanien unterwegs. Aber der muss es gar nicht unbedingt sein, sagen sie, und kehren in eine der vielen Jakobuskapellen am Wegesrand ein.
Man kann sich zum Beispiel durch dieses Gehen auf Pilgerwegen auch viele Sorgen mal ablaufen. Man kann mit sich mehr ins Reine kommen, man hat Zeit zu überlegen, ist aus der Hektik raus.
Jeder Mensch hat eine Sehnsucht und merkt immer wieder im Alltag, dass das, was er angestrebt hat, noch nicht das Letzte ist.
Pilgern auf dem Jakobsweg bedeutet ja auch, anders zurückzukehren, als man losgezogen ist. Das kennen Sie von den Heiligen Drei Königen. In der Bibel heißt es, sie zogen auf einem anderen Weg zurück. Im übertragenen Sinne anders, weil sie das Jesuskind gefunden hatten.
Ja, und wer sich umfassender über den Pilgerweg Heidenstraße von Schmallenberg bis Marienheide informieren möchte, der kann da auf die beiden Pilgerführer zurückgreifen, die im Bonifatius Verlag Paderborn erschienen sind. Wandern und Pilgern auf der Heidenstraße. Verena Tröster hat das für uns schon mal ausprobiert.
Selig die Suchenden, die nicht mit sich selbst und der Welt zufrieden sind und sich deswegen auf den Weg machen, um nach dem zu suchen, was dahinter steckt und so dem Schöpfer auf die Spur zu kommen. Selig die Suchenden, die sich Zeit nehmen, um das zu erkunden, was Gott mit ihnen vorhat.
Domradio, das Thema. Wer ans Pilgern denkt, denkt heute zuallererst an »Ich bin dann mal weg« und das individuelle Aufbrechen auf einen Pilgerweg. Doch Pilgern kann auch anders aussehen. Das Bayerische Pilgerbüro organisiert Gruppenfahrten, Pilgern, Wandern oder sogar Städte entdecken. Dabei geht es nicht um eine Pauschalreise, denn der Organisator nennt sich bewusst katholisch. Und der Präsident des Pilgerbüros, er heißt nicht nur Bischof, er ist auch ein Bischof. In diesem Jahr wird das Bayerische Pilgerbüro 90 Jahre alt und der Weihbischof, Wolfgang Bischof, erklärt dazu die Philosophie des Büros.
Ein Grundansatz des Bayerischen Pilgerbüros war ja, dass wir Menschen ermöglichen, an Orte zu kommen, die für sie im Glaubensleben wichtig sind. Und das wird auch eine Aufgabe für uns sein, wie wir in der Zukunft die Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringen. Vor allem auch Menschen, die vielleicht von ihrer Grundeinstellung offen sind, aber noch nicht den Weg zum Glauben und zu den Menschen im Glauben gefunden haben.
Es geht also auch um eine Art geistliche Begleitung auf einer solchen Pilgerreise. Das heißt dann auch, dass das Pilgerbüro neben dem Organisieren der Reisen eine missionarische Aufgabe hat.
Ja, das ist in unserer Satzung ja auch niedergeschrieben, dass wir letztendlich für die Seelsorge mit im Dienst genommen werden möchten und letztendlich auch ein Instrument der Evangelisierung sein wollen.
Evangelisierung, das bedeutet, die Menschen mit der frohen Botschaft in Kontakt zu bringen. Das geht besonders gut, wenn man zu den Orten reist, wo die Geschichte des Christentums konkret spürbar ist. So wie die Insel Malta. Da soll nämlich der heilige Paulus auf seinem Weg nach Rom gestrandet sein. Und von diesem Ereignis gibt es auf Malta viele Zeugnisse.
Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir haben, dass wir über das Interesse an den Ländern Menschen auch mit dem Hintergrund des christlichen Glaubens auch in Berührung bringen. Unaufdringlich, ehrlich und einladend.
Das Bayerische Pilgerbüro wird in diesem Jahr 90. Es bietet Pilgerreisen zu besonderen Orten mit christlicher Geschichte an. Und wie das konkret aussehen kann, das werden wir im Verlauf der Sendung noch näher hören. Gleich widmen wir uns aber erstmal der Insel Malta und den angesprochenen christlichen Zeugnissen. Domradio das Thema. Heute geht es um die Faszination Pilgern, eine intensive Erfahrung. Beim christlichen Pilgern ist nicht der Weg das Ziel, sondern wirklich ein ganz bestimmter Ort. Oft sind es Orte, an denen Zeugnisse des Glaubens oder des Wirkens Jesu konkret spürbar sind. Ein solcher Ort ist Malta, wo laut der Bibel der heilige Paulus gestrandet sein soll, und zwar auf seinem für die Kirche so wichtigen Weg nach Rom.
Und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß.
So heißt es in der Apostelgeschichte nach Lukas. Aber beginnen wir vorne. Paulus wurde im Jahr 60 nach Christus nach Rom gebracht, um als politischer Rebell verurteilt zu werden. Er war auf dem Mittelmeer unterwegs auf einem Schiff, das ihn und 274 andere Menschen trug. Das Schiff geriet in einen fürchterlichen Sturm und drohte zu kentern. Zwei Wochen später wurde Paulus an der maltesischen Küste angespült. Alle an Bord konnten sich sicher an Land retten und die Malteser kümmerten sich um die Schiffsbrüchigen.
Die Leute aber erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte.
Der Ort der Strandung des Paulus ist heute traditionell als St. Pauls Insel bekannt. Eine Statue erinnert an dieses Ereignis. Als ein Feuer angezündet war, wurde Paulus von einer giftigen Schlange gebissen, aber hatte keine Vergiftungserscheinungen. Die Insulaner nahmen das als Zeichen, dass es sich um einen besonderen Mann handeln musste. Diese Szene ist auch heute noch in vielen religiösen Werken der ganzen Insel dargestellt.
In dieser Gegend hatte der angesehenste Mann der Insel mit Namen Publius Landgüter. Der nahm uns auf und beherbergte uns 3 Tage lang freundlich.
Der Legende nach heilte Paulus Publius Vater von einem schweren Fieber. Publius ist daraufhin zum Christentum konvertiert und wurde zum ersten Bischof von Malta. Der Dom in Mdina soll angeblich heute an der Stelle von Publius Haus stehen.
Als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Und sie erwiesen uns große Ehre, und als wir abfuhren, gaben sie uns mit, was wir nötig hatten.
Unsere Pilgerexpertin Verena Tröster war mal wieder auf dem Weg, und zwar mit dem Bayerischen Pilgerbüro auf der Insel Malta. Im Jahr 60 soll der Apostel Paulus hier gestrandet sein. Eine wichtige Etappe, bevor Paulus nach Rom kam, um dort die Geschichte des Christentums als Weltreligion in Gang zu setzen.
Wir laufen oft mit langen Gesichtern herum und sind mit eigenen Sorgen beschäftigt. So ist unser Herz verbittert und traurig. Du willst, dass wir aufschauen und unseren Blick auf dich richten. Du willst unser Herz mit dem füllen, was unser Herz zum Leuchten bringt. Herr, lass mich deine Einladung annehmen und mein Innerstes öffnen.
Ein Pilgergebet war das. Wir sprechen in Domradio das Thema heute über die intensive Erfahrung Pilgern. Pilgern ist populär und wir wollen versuchen zu klären, warum das eigentlich gerade heute so ist. Nicht nur Theologen und Seelsorger machen sich darüber Gedanken, sondern auch Psychologen wie Wolfram Domke. Er sagt, Menschen pilgern, weil man sich dabei endlich mal nur auf einen Weg konzentrieren muss. Im Alltag gibt es viel zu viele Wege, so sei der Alltag viel zu diffus und zerstreut.
Pilgern ist genau das Umgekehrte. Pilgern ist eine Sammlungsbewegung. Also wir schwenken wieder ein auf einen Weg, auf ein Ziel und machen sozusagen an diesem selbst ausgesuchten Pilgerweg symbolisch etwas durch, was wir in unserer Kultur, in unserem Alltag gar nicht mehr erfahren können. Wir kommen K.O. nach Hause, sind irre Wege an dem Tag gelaufen, aber wissen gar nicht wofür. Und dem gehen wir auf solchen Pilgerreisen nach.
Der Alltag mache die Seele krank, sagt Psychologe Wolfram Domke. Und da sei das Pilgern eine Art Therapie. Es ist dann wie eine Selbstbehandlung.
Anstatt zu einem Therapeuten zu gehen und einmal die Woche eine Stunde zu nehmen, unternimmt man einmal im Jahr eine solche komprimierte Anstrengung. Und alles, was da geschieht, alle körperlichen Schmerzen, Wadenkrämpfe, Blasen, dass man nass wird, das alles gehört natürlich mit dazu. Also aus psychologischer Sicht kann man nicht sagen, das Wesentliche spielt sich seelisch ab. Man kann das nicht trennen von den Blasen an den Füßen, die nach ein paar Tagen vielleicht tatsächlich die Frage aufwerfen, kannst du noch weitergehen oder brichst du es ab?
Für den Psychologen Domke hat das Pilgern darum eine große Symbolkraft für den Alltag. Man lerne, wie sehr das Negative zum Leben einfach dazugehöre.
Es gibt auch keinen Lebensweg ohne Blasen. Es gibt auch keinen Lebensweg ohne tolle Begegnungen. Auf einmal trifft man einen Menschen, der einen Stück weit mitträgt, durch seine Unterhaltung, durch seinen Beistand. Verstehen Sie, es ist immer diese Doppeltheit. Es sind alles banale Sachen, die wir von unserem Alltag alle kennen. Aber als Pilgerreise gewinnen sie auf einmal eine andere, tiefere, größere Bedeutung.
Der Kölner Psychologe Wolfram Domke über die Wirkung des Pilgerns. Und hier bei Domradio das Thema stellen wir Ihnen gleich noch eine etwas andere Art des Pilgerns vor. Domradio das Thema heute zur Faszination Pilgern. Ganz klassisch ist das Pilgern ja das Zu-Fuß-Gehen über einen der Pilgerwege hin zu einem heiligen oder besonderen Ort. Aber Möglichkeiten, sich auf den Weg zu machen und den Weg nach innen zu suchen, gibt es viele. Wir stellen Ihnen jetzt einmal eine ganz besondere Form vor, durchgeführt auch vom Bayerischen Pilgerbüro, das wir eben schon vorgestellt haben. Jetzt geht es um die Flusskreuzfahrt.
Ist es der Ausflug etwas, was ich schaffe, dann mache ich mit und ansonsten kann ich auf dem Schiff bleiben. Man hat alles, was man braucht. Man muss sich kein Lokal suchen. Das Essen ist sehr gut.
Mathilde Demmel reist schon seit vielen Jahren auf Flusskreuzfahrtschiffen. Es ist komfortabel, sehr bequem. Und auch für alle diejenigen gut zu leisten, die körperlich etwas eingeschränkt sind. Das ganz Besondere an einer Flusskreuzfahrt als Pilgerreise ist natürlich das geistliche Element. Heidi Ritter vom Bayerischen Pilgerbüro erklärt die außergewöhnliche Form des Reisens.
Wir reisen unter Gleichgesinnten. Was wir auch machen, ist natürlich, dass wir an Wallfahrtsorte fahren und dort vor Ort in Kirchen gehen.
Ansonsten gibt es jeden Tag die Möglichkeit, an Bord einen Gottesdienst mitzufeiern. Jeden Morgen zu recht früher Zeit wird die Lounge, in der abends getanzt wird, zum Gottesdienstraum.
Für mich ist es jeden Tag ein Festtag. Denn wenn man unterwegs ist, man hat Zeit zum Nachdenken, man hat Zeit zum Danken. Und wenn dann die Menschen in der Früh kommen, dann ist es ein guter Start und wir spüren, wo wir verhaftet, geortet sind, wo unsere Wurzeln sind.
Sagt Monsignore Wolfgang Bouchy, der schon seit vielen Jahren mit auf Kreuzfahrten als geistlicher Leiter dabei ist. Das geistliche Angebot, insbesondere zu einem Seelsorge- oder Beichtgespräch, wird sehr gerne und häufig angenommen, erklärt er.
Gerade im Urlaub, da kommen die Leute, denken ein wenig nach. Es gibt schon einige Sorgen. Verstorbener Ehemann, dann Sorge um die Kinder, um die Enkelkinder, um dieses und jenes. Und dann ist so eine Reise auch mal ein Zeitpunkt wieder zum Atemholen der Seele. Und dann ist das Seelsorgegespräch vielleicht auch ganz angebracht.
Das geistliche Angebot gehört natürlich zu einer Pilgerfahrt dazu, ist aber keine Pflichtveranstaltung Wolfgang Zettler, geschäftsführender Direktor des Bayerischen Pilgerbüros.
Wenn wir hier auf der Kreuzfahrt einen Gottesdienst anbieten, ist das nur freiwillig. Und wir freuen uns, wenn ein Drittel der Gäste morgens um 6.30 Uhr, das ist ja doch eine sportlich frühe Zeit, antritt und hier gemeinsam mit uns den Gottesdienst feiert, ohne dass irgendeine Verpflichtung im Programm steht. Und ganz im Gegenteil, es wird teilweise von unseren Gästen eingefordert.
Neben den religiösen Angeboten legen die Veranstalter Wert auf eine fundierte Reiseleitung und wissenschaftliche Vorträge, die Land, Leute und Geschichte den Gästen näher bringen. Für die Zukunft liegen die Pilgerreisetrends womöglich aber noch in einer ganz anderen Richtung. Geschäftsführer Wolfgang Zettler denkt da vor allem an jüngere Teilnehmer.
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir irgendwann auch mal mit einem Rad unterwegs sind. Natürlich muss man hier bedenken, dass es auch unterschiedliche Vorstellungen gibt. Man kann ja mal anfangen mit einem E-Bike.
Und natürlich sind aktuelle Ereignisse immer mitentscheidend für das Programm des Bayerischen Pilgerbüros. Eine Studienreise nach Argentinien zu den Wurzeln des Papstes und eine Wanderreise über den Franziskusweg im Norden Italiens dürfen im Programm selbstverständlich nicht fehlen.
Das ist einer der schönsten, vielleicht sogar der schönste Pilgerweg schlechthin. Eine Länge von 500 Kilometern, die muss man nicht auf einmal machen. Wir bieten sie in drei Etappen an. Man kann diese sehr unterschiedlich gestalten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier auch viele junge Leute gewinnen könnten.
Jedes Jahr ist das Bayerische Pilgerbüro auf anderen Flüssen unterwegs. Manchmal wird aus einer einwöchigen Flusskreuzfahrt auch eine lebenslange, so wie bei August Neuhauser.
Also wir waren das erste Mal, meine Frau und ich, 1967. Und das war die erste Pilgerreise von mir, meine Frau auch. Und da haben wir uns auch kennengelernt.
Matthias Friebe hat aktuelle Pilgertrends vorgestellt, darunter eine Flusskreuzfahrt durch Südfrankreich mit geistlichen Elementen, angeboten vom Bayerischen Pilgerbüro. Ja, und damit endet unsere Themensendung eine intensive Erfahrung, Faszination Pilgern. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Die Sendung zum Nachhören gibt's wie immer auch im Internet auf domradio.de. Und schließen möchten wir nun noch einmal mit einem Pilgergebet zum Ende eines Pilgertags aus dem Gebetbuch »Mein Weg in deinen Händen« von Franz Ferstel. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Martin Korten.
Erschöpft von den Anstrengungen des Weges, lasse ich mich in deine Hände fallen, sinke ich ins Bett. Dankbar erhebt sich mein Geist und voll Freude blicke ich zurück. Auf die Vielfalt der Natur, auf die Begegnungen am Weg, die flüchtigen Blicke und die, die sich in mein Herz eingegraben haben. Es war ein erfüllter Tag, der uns dem Ziel näher brachte. Danke für die Früchte des Tages. Du, Gott, hast mich reich gemacht.